Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé, Folge 32. Heute geht es um Immobilien in unserer Reihe, alles außer Aktien. Wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, weil wir hatten Susan Lebermann zu Gast. Die ist in einer Spezialfolge gelauncht, ist heute live gegangen, weil wir nehmen am Montag auf. Und hört da auf jeden Fall mal rein, weil das ist eine sehr erfahrene Investorin, sozusagen eine deutsche Gigantin. Wir haben da sozusagen unsere Serie Investieren wie Giganten nochmal reingemixt. Ben, du hast dir das Buch nochmal genauer angeguckt, ne?
Genau, nochmal eine wärmste Empfehlung von mir. Die Susan Lebermann, die hat das Buch geschrieben, Entspannte Weg zum Reichtum. Das ist im DTV Verlag erschienen. Schöne 200 Seiten, angenehm dick wie dünn. Liest sich wirklich entspannt weg und es ist wirklich sehr gut geschrieben für den Einstieg zu verstehen, wie wichtig ist es zu investieren und dass es auch hier nicht kompliziert ist und dass es auch entspannt ist. Und das Gute daran ist, was ich finde, die hat damit auch den Finanzbuchpreis gewonnen, was sonst immer so ganz viele wissenschaftliche Bücher, sonst über 400, 500 Seiten, die mich auch immer so abschrecken, wenn man die im Thalia oder im Düsseldorf sieht. Bei ihr ist es genau das Gegenteil. Daher zusätzlich zu ihrem Wissen auch noch wirklich eine sehr gute Autorin.
Ja, war wirklich eine beeindruckende Folge und spannend, was sie erzählt hat aus ihren Erfahrungen heraus, wie sie damit umgegangen ist, auch gerade in Krisensituationen. Und das waren ja wirklich krasse Krisen, die sie auch miterlebt hat. Also hat richtig Spaß gemacht, ist ja so ein bisschen das Prinzip auch des Kapitalcafés, deswegen schon mal als kleine Ankündigung, sie wird nicht unser letzter Gast gewesen sein, sondern auch in den nächsten Wochen werden wir noch weitere Gäste bei uns begrüßen dürfen und freuen uns da schon sehr drauf. Genau, wie Carsten schon angekündigt hatte, wollen wir heute um Immobilien sprechen. Immobilien als Investment. Also lohnt sich wirklich eine Immobilie aus Kapitalanlegersicht in diesen Zeiten noch? Eins vorneweg, wie ihr wisst, wir sind hier keine Immobilienberater, sondern wie auch bei den anderen Anlageklassen, also auch bei ETFs oder Aktien, geht es uns vor allem darum, euch einen Blick darauf zu geben. Also wie sehen wir die Dinge, was können wir feststellen und was können wir euch mitgeben? Wir schauen uns die aktuelle Marktlage an und vor allem auf die Chancen und Risiken, die Investoren heute kennen müssen. Wir planen aber auch, um das auch schon mal anzukündigen, nochmal eine Folge mit einem Immobilienexperten, wo wir dann da nochmal tiefer einsteigen werden. Aber vielleicht vorneweg, die vier wichtigsten Investmentformen für Immobilien, welche man so kennt, welche man vielleicht als Investor auf dem Schirm haben sollte, das ist natürlich erstens klar die direkte Immobilie, also der klassische Kauf. Du kaufst eine Wohnung, ein Haus oder Mehrfamilienhaus und vermietest es selbst. Auf die Vor- und Nachteile gehe ich später noch stärker ein. Und es ist natürlich insbesondere geeignet für langfristige Anleger. Das gilt generell beim Thema Immobilien. Also das ist es nichts für Anleger, die sagen, ich will in 3 Jahren wieder aussteigen, sondern wie man sich's denken kann, ist da das Kapital schon sehr, sehr stark gebunden. Und was man noch beachten muss, oftmals hat man halt auch eine aktive Verwaltung. Also wir hatten vorher schon kurz so gesagt, ja, man hat dann doch immer mit Menschen zu tun. Also du bist ja als Vermieter dann auch in Verantwortung für deinen Mieter, musst da in die Kommunikation gehen, musst da für den Ansprechpartner sein. Also es ist nicht nur, deine Mieteinnahmen kommen rein und dann ist es schön und gut, sondern wenn Instandsetzungen zu tun sind, wenn es Schwierigkeiten gibt, muss man natürlich auch dann entsprechend kommunizieren oder über eine Hausverwaltung das Ganze machen. Dann das zweite, Immobilien-ETFs. Was ist das? ETFs haben wir schon oft besprochen. Ein ETF, der in viele Immobilienunternehmen, Bürogebäude, Shoppingcenter oder Wohnimmobilien investiert. Das sind auch oftmals sogenannte REITs, Real Estate Investment Trust. Das ist Ben auch immer unser Freund, vor allem von Realty Income, aber auch sowas wie Prologis oder Vonovia sind Unternehmen oder Immobiliengesellschaften, die ihre Gewinne größtenteils ausschütten müssen. Also das ist dadurch natürlich auch wieder Vorteil, hohe Ausschüttungen, du hast regelmäßige Dividendenzahlungen, du bist global an dem Thema Immobilien investiert und hast natürlich nicht diesen Aufwand, den du bei einer klassischen Immobilie hast und kannst natürlich auch kurzfristig auch wieder sagen, okay, das Thema ist jetzt nicht mehr für mich oder wirtschaftlichen Dinge haben sich verändert und ich möchte dann jetzt wieder aussteigen. Aber du hast natürlich wie klassisch bei Aktien eher das Risiko und bist voll drin in der Marktvolatilität. Ist jetzt sozusagen kein klassisches Immobilieninvestment, Aber es eignet sich auf jeden Fall für Investoren, die passives Einkommen wollen durch die regelmäßigen Dividenden und aber auch nicht diesen Vermietungsstress haben wollen. Und dann, und da glaube ich, Jungs, ist auch mal auf jeden Fall ein Thema, was wir in unserer Reihe alles außer Aktien nochmal näher beleuchten sollten, geht es um Immobilienbeteiligung und Crowdinvesting. Das heißt, man kann sich einzelne Immobilienprojekte raussuchen über digitale Plattformen. Da gibt es so Anbieter wie Exporo oder Bergfürst. Und hier kann man mit ja niedrigen Beträgen schon einsteigen, also schon ab 100, 500 Euro sich auch beteiligen. Die haben oftmals so eine Rendite, Versprechen von 5-8% und relativ kurze Laufzeiten. Man muss aber auch sehen, man hat da durchaus ein Risiko, was man auch bei einem Immobilienbau auch hat. Also es sind Projekte, die meistens dann erst in der Entstehung sind und auch da kann es natürlich mal schiefgehen und sagen, okay, der Projektentwickler tritt zurück oder das Projekt wird nicht umgesetzt und dann bist du da natürlich nicht abgesichert und kann insgesamt natürlich nach hinten losgehen. Das ist aber trotzdem ein spannendes Thema und vielleicht mal die Frage an euch Jungs, welche der Immobilie oder welche Beteiligungsform habt ihr denn schon mal auf dem Schirm gehabt? Carsten?
Ja, ich wollte noch sagen zu dem Thema, ich wollte eigentlich einen kleinen Scherz einstreuen. Wir als Berliner sind ja wirklich erfahren in verzögerten Bauprojekten. Wir haben da mal einen Flughafen gebaut nebenbei. Und da kann man auch sehen, dass das halt sich alles verzögern kann und dann halt das Investment nicht so schnell zurückkommt, ne? Ich persönlich habe auch damals, als ich mit Ben erstmal angefangen habe zu investieren und wo wir uns Gedanken gemacht haben, bin ich auch in solche Aktien reingegangen, also Realty, die ja den Vorteil haben, dass sie, oder den psychologischen Vorteil, dass sie jeden Monat Dividenden ausschütten. Und ansonsten bin ich mit dem Thema halt sehr stark verbandelt, weil ich selber eine Immobilie gekauft habe. Ich bin da jetzt nicht so investment-savvy gewesen. Also ich habe halt tatsächlich die gekauft und bin selber eingezogen. Das ist tatsächlich vom, sage ich mal, vom Investment-Faktor das weniger Intelligente, was du machen kannst, weil du auch die ganzen, jetzt als Inhaber kannst du die ganzen Kosten, die du da bei Renovierung hast, bei der Anschaffung und so, wenn du die vermietest, kannst du das halt eben alles von der Steuer absetzen. Das kannst du halt, wenn du selber drin wohnst, nichts. Und das macht schon einen Unterschied. Und zudem wollte ich noch sagen, also das ist jetzt nichts, wo man reingeht, die kauft und dann wieder verkauft. In den USA nennt man sowas Apartments flippen, also dass du da reingehst, die kaufst und dann renovierst und wieder teurer verkaufst. Das ist halt auch eine steuerliche Sache bei uns in Deutschland, dass man die eine gewisse Zeit lang 10 Jahre halten muss. Sonst ist das steuerlich sehr schlecht für einen. Und das ist so mein Ding, wo ich so drinne stecke.
Du sprichst einen wichtigen Punkt an und das sollte sich wirklich jeder Investor am Anfang überlegen. Will ich selbst drin wohnen in der Immobilie oder ist es erstmal der Plan, sie zu vermieten, weil du, wie du gesagt hast, Abschreibungsmöglichkeiten, steuerliche Geschichte ist da ein ganz wichtiger Faktor. Man sagt immer die berühmten 10 Jahre. Das ist auf jeden Fall bei einer Kaufentscheidung ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte. Ist es eher eine Anlage, weil ich sage, ich will da vielleicht als Alterssitz dort drin wohnen und bis dahin vermiete ich sie oder sehe ich sie tatsächlich nur als Geldanlage und das kann ja oftmals auch sein, auch in Regionen, wo ich mir vielleicht sage, das ist vielleicht gar nichts für mich und da würde ich auch niemals hinziehen, aber das Investment ist so interessant, dass ich da reingehe. Ben, du hast auch noch was.
Also Immobilienthema ist mir schon in den letzten Jahren öfter mal angeführt worden, aber dieses Thema Mensch und Vermieter sein und dann verantwortlich zu sein, hat mich bis jetzt immer abgeschreckt, obwohl ich natürlich mich auch schon belesen habe, auch die steuerlichen Vorteile, die dort sein können, aber irgendwie ist es nicht mein Game. Realty, die Rights und die ETFs, die damit investiert sind, machen einen sehr großen Teil von meinem Portfolio aus. Also sage ich mal so, das ist mein kleines, wo ich meine Mieten wieder bekomme und es ist ein bisschen entspannter. Aber klar ist jedes Mal die Kapitalertragssteuer, wenn du dort Dividenden bekommst, aber es ist halt ein sicheres Brett in meinem Portfolio drin, aber auch mehr nicht.
Ja, ein wichtigen Punkt, den ihr ja indirekt schon angesprochen habt, ist letztendlich auch die Lage. Also wo will man bauen, wo will ich investieren und da gibt es sehr große Unterschiede auch innerhalb von Deutschland. Also viele sagen immer Lage, Lage, Lage ist das Entscheidende. Ich glaube in der heutigen Zeit nicht mal mehr der ausschlaggebendste Punkt, aber ein wichtiges Kriterium, das man immer mit berücksichtigen sollte, ist, wo will ich investieren und in welcher Region sehe ich auch in Zukunft noch Chancen, dass das insgesamt wächst. Wie sieht es insgesamt aus? Gerade der deutsche Immobilienmarkt hat eine turbulente Phase hinter sich. Nach dem Zinsanstieg, und das haben sicherlich alle mitbekommen, 2022 gab es deutliche Preiskorrekturen, vor allem in schlechteren Lagen eben oder in unsanierten Bestandsbauten. Jetzt hat sich das schon wieder so ein bisschen gedreht, 24, 25, aber trotzdem bleibt es recht differenziert. Insgesamt liegt das Transaktionsvolumen bei 4,5 Milliarden Euro im Wohnbereich, also ist weiterhin stabil. Die Nachfrage ist hoch. Das bekommen wir, glaube ich, alle mit, die in Metropolen oder in Unistädten wohnen, dass da die Nachfrage extrem hoch ist. Aber, und das kriegt man auch durchaus mit in den Nachrichten, die Ziele, die auch mal die Bundesregierung hatte, wie viel Neubau wir in den Jahren schaffen wollen, sind wir mal deutlich drunter. Ich glaube, wir sind gerade ungefähr bei 250.000 statt 400.000 Wohnungen. Das heißt, die Neubauzahlen liegen deutlich unter dem Bedarf, was den Druck auf dem Mietmarkt weiterhin hoch hält. Gleichzeitig bleibt die Finanzierung für viele teurer. Also auch vor ein paar Jahren, das bremst natürlich so manche Käufer auch aus, weil die Zinsen entsprechend gestiegen sind und dadurch natürlich der gesamte Kosten für eine Immobilie deutlich höher wird.
Ja, und man muss dazu sagen auch, dass, glaube ich, als Käufer, als Immobilienkäufer, der dann vermietet oder mehrere Immobilien sogar sich besorgt, muss man auch nicht nur einen langen Atem, sondern auch echt Nerven wie Stahlseile haben, weil das, was aus der Politik immer zu verlautbaren ist, also ich sag mal Heizungsgesetz oder sowas, das macht natürlich irgendwie auch was mit einem. Wenn man jetzt in Berlin irgendwie eine Immobilie gekauft hat und dann hört man irgendwie aus manchen Parteien irgendwas von Mietendeckel oder sonst irgendwas und man hat sowieso schon eine geringe Rendite, dann muss man halt auf jeden Fall auch an das ganze Ding glauben und wirklich, wie gesagt, sehr, sehr langfristig denken.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Mietpreisbremse geistert immer mal durch die Städte vor allem, aber auch, du hast es angesprochen, die energetische Sanierungspflichten, die immer größer werden. Klassen von E, F und G müssen modernisiert werden. Das sind natürlich wieder teuer, wird teurer. Investoren dürfen diese Kosten aber auch nicht unterschätzen und sie dürfen sie meistens ja dann auch manchmal nicht umlegen. Also man muss das berücksichtigen, Dach, Heizung, Leitungen, Fassade, alles altert und oftmals wird es eben dann auch teurer, als es dann auch geplant ist. Also das sind zwei Faktoren, die man auf jeden Fall mit berücksichtigen sollte.
Genau, in dem Zusammenhang kann ich auch nochmal von mir erzählen. Also das wird teuer, aber man ist dann ja, also in meinem Fall ist man ja in so einer Hausgemeinschaft drin verortet und dann macht man eben anteilig an seiner Wohnung. Also wir hatten mal hier die Fassade machen lassen, das war irgendwie 100.000 Euro und das hielt sich dann für mich tatsächlich in Grenzen, weil ich nur einen Anteil besitze.
Genau, das ist auch nochmal zu berücksichtigen. Investiere ich jetzt in ein Einfamilienhaus, wo mir das ganze Grundstück gehört, wo mir das ganze Haus gehört und wenn es in das Dach reinregnet, musst du dann natürlich komplett deine Kosten tragen oder ob du eben in ein Mehrfamilienhaus bist, wo mehrere Parteien sind und dann geht das immer durch die Wohngemeinschaften. Da kann ich aber auch wieder berichten, aus Erfahrung hast du da natürlich wieder das Thema, dass viele andere Mieterinnen und Mieter oder Eigentümer besser gesagt natürlich auch mitreden wollen und da musst du dann auch wieder auf den Konsens kommen. Und das ist auch wieder der berühmte Abstimmungswirrwarr, den man dann entsprechend hat. Und das kann auch zu lange, langen Abenden auf Eigentümerversammlungen sein.
Ja, absolut, die kenne ich. Und ich will auch das Thema Immobilien überhaupt nicht madig reden. Aber es gibt noch einen Faktor, den wir jetzt noch nicht besprochen haben. Der Ben hat ja aufs Menschliche verwiesen. Wenn ich mir ein Haus kaufe, so ein Reihenhaus, dann habe ich Nachbarn. Und da für die Älteren unter uns, die können was mit dem Begriff Maschendrahtzaun anfangen, also dass dann der Nachbar irgendwie nicht will, dass die Kirsche, der Kirschbaum über die Grenze zieht oder der Walnussbaum, glaube ich, weil den darf man gar nicht beschneiden und solche Geschichten. Und das war auch sowas, wo ich wirklich Respekt vor hatte, möchte ich mal sagen, als ich hier eingezogen bin und richtig, richtig Glück hatte, weil ich nur gute Nachbarn oder coole Nachbarn habe. Aber das kann dir halt auch wirklich ganz anders gehen.
Das stimmt. Ja, was spricht jetzt für eine Immobilie, um da nochmal ein bisschen die Chancen auch aufzuzeigen, nachdem wir, aber ich finde es ganz, ganz wichtig in dieser Folge eben auch auf die wirklichen Risiken hinweisen und was man einfach, was jeder vielleicht seine Erfahrungen indirekt oder direkt gemacht hat als Eigentümer oder als Vermieter oder Mieter. Als Investorenperspektive nochmal nachgeschaut, wo stehen die Chancen jetzt auch in der Zukunft sicherlich noch weiter? Starker Cashflow durch Mieten. Die Mieten steigen weiterhin zweistellig laut Immobilientrend immer noch zwischen 8-12% in den Großstädten. Die Preise bleiben stabil oder sinken leicht. Das verbessert die Mietrendite und macht Immobilien wieder Cashflow getrieben. Man sagt ja immer Betongold, auch Immobilien der Inflationsschutz. Gehören Immobilien damit neben Gold zu den besten Inflationsschutzwerten. Mieten, Gebäudeherstellungskosten steigen langfristig real mit. Also das sagt man auch immer, dass dann entsprechend die Mieten, ja, wenn das so weitergeht, habe ich da natürlich ein weiteres Income, aber Betongold, dieser Ausspruch, passt zum Inflationsschutz hier schon ganz gut.
Genau, und was auch noch dafür spricht, weil ich jetzt ein bisschen so negativ geklungen habe, ich bereue das nicht. Also ich kann das hier anfassen, das ist meins, so, ich fühle mich hier wohl, ich kann das so einrichten, wie ich will, mir quatscht keiner dazwischen und ich weiß genau, da kommt nicht irgendwann jemand, was in Berlin tatsächlich oft passiert und meldet Eigenbedarf an und dann zieht man aus und das ist schon für mich ein sehr positiver emotionaler Faktor und wie du schon gesagt hast, die Märkte können crashen, da kann passieren, was will. Ich will jetzt nicht sagen, die Welt kann untergehen, weil das wäre echt nicht gut, aber es kann halt alles einbrechen und die Wohnung ist irgendwann nur noch irgendwie 10% wert von dem, was ich bezahlt habe, aber das kann mir auch egal sein, weil ich wohne da drinne.
Ja, das stimmt. Wenn man sich so ein bisschen die Expertenmeinungen anschaut, wie wird sich der Markt entwickeln, da sagt zum Beispiel Michael Vogtländer vom IW Köln, also dem Institut für Wirtschaft, wir sehen keine Blase, der Markt bleibt langfristig gesund, aber professioneller. Und die HYP kommt dazu, Cashflow ersetzt Preissteigerung, Investoren müssen wieder rechnen. Also es zeigt schon so ein bisschen, es wird differenzierter. Man kann nicht mehr so wie früher einfach sagen, hey, das ist irgendwie alles sofort, kann man gut investieren. Also es differenziert sich so ein bisschen aus. Und da sind natürlich auch entsprechende Chancen auch mit da, dass durch diese Marktbereinigung, die vielleicht auch passiert, weil eben auch vielleicht Privatanbieter auch wieder verkaufen müssen, weil sie Sanierungsdruck nicht aushalten können, die Anschlussfinanzierung fehlt oder Liquiditätsengpässe aufkommen können. Also diese Finanzierung ist das wichtige Thema und das hat sich in den letzten Jahren eben so verändert, nachdem die Zinsen entsprechend gestiegen sind, aber auch die ganzen Kosten, die man für einen Bau hat, hat sich da einiges natürlich getan und das wird viele, die bisher auf dem Markt agiert haben, in Zukunft dann vielleicht erstmal abschrecken, in eine Immobilie zu investieren. Gut, neben den Chancen gibt es aber auch klare Risiken, die heute stärker sind als vor 5 Jahren. Also das muss man sich halt immer wieder vor Augen halten. Ist das ein Investment, wo ich sage, da gehe ich jetzt rein? Einerseits die Finanzierung und das Zinsniveau. Das ist sozusagen der Renditekiller Nummer 1. Dass ein Objekt, das bei 1% Zins profitabel war, ist bei 4% oft unrentabel. Die energetischen Sanierungspflichten haben wir schon angesprochen. Das ist wirklich ein Thema, das man als Investor oder als Häuslebauer oder Wohnungskäufer auf jeden Fall mit berücksichtigen muss. Und eben das, wie gesagt, das Klumpenrisiko, eine Immobilie ist ein Großinvestment. Und da muss man halt wirklich schauen, bin ich in der richtigen Lage, habe ich das richtige Objekt und da können manchmal schon manche Straßenzüge entsprechend schon auf der falschen Seite sein. Ein weiteres Risiko ist, das hatten wir auch schon kurz, der Mietausfall oder Leerstand. Nicht alle, auch Bezirke, Sie merken hier in Berlin, wir haben zwar fast, glaube ich, gar keine Wohnung mehr frei, aber in manchen Ecken ist trotzdem noch ein gewisser Leerstand da. Und was wir schon wieder hatten, der Faktor Mensch, hast du natürlich auch beim Thema Mietausfall, dass du Nichtszahler hast oder Rechtsstreite hast oder längere Leerstände, mit denen du auch klarkommen musst, weil die Kosten laufen ja weiter. Also eine Wohnung kann man ja nicht einfach abschalten und sagen, ich lasse die jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht vermietet, sondern das hat auch wieder Auswirkungen auf die Wohnung, von dem her sind das einfach der Mensch, Faktor Mensch bei dem Thema Immobilien auf jeden Fall nicht zu vergessen. Also wollen wir nochmal hinschauen, für wen lohnt sich denn jetzt ein Immobilieninvestment? Also überlegt man sich mal, ich frage mich das auch, lohnt sich das für mich überhaupt noch? Also als mittelalter Mensch? Es lohnt sich vor allem für Menschen, die langfristig denken. Also wirklich 10 bis 20 Jahre, ich würde fast sogar noch einen Ticken weitergehen. Genug Eigenkapital mitbringen, das ist das Thema, was werde ich fremdfinanzieren, wie viel Eigenkapital habe ich. Ich glaube, da ist es auch in den letzten Jahren die Quote durchaus höher geworden, dass man genug Eigenkapital mitbringen muss. Und da gab es oftmals auch eine Zeit, die auch vielen Leuten schwierig war, weil man hat eben so Unsicherheiten wie, man könnte meinen Job verlieren. Und dann habe ich irgendwie nur 5% oder 10% angezahlt. Also da glaube ich, sollte man immer schauen, hat man eine Eigenkapitalquote, die einen dann auch nachts noch rückschlafen lässt. Man muss sich aktiv drum kümmern und man muss in eine gute Lage investieren. Und das kann sich natürlich auch immer mal wieder ändern. Und das bedarf vor allem am Anfang, dass man wirklich viel Recherche betreiben muss. Ich merke das hier immer so ein bisschen bei den Immobilien hier in Berlin-Mitte. Wenn es dann um Gewerbe geht, da denke ich mir in manchen Straßen, wieso geht jetzt da ein Laden rein? Das ist wahrscheinlich von außen gesehen, toll, ich habe einen Laden in Berlin-Mitte. Aber dann gibt es einfach Straßen, da kommt den ganzen Tag keiner vorbei. Wann macht es Sinn einzusteigen? Ich jetzt wirklich als Investor sage, kann ich die Finanzierung tragen, die Lage stimmt, die Immobilie ist solide, also Thema Energieeffizienz wieder mit berücksichtigen. Es müssen Rücklagen vorhanden sein, das ist auch immer wichtig, weil wenn mir eine Immobilie gehört, dass dann entsprechend welche Kosten auf mich zukommen können und natürlich auch, ob das Objekt in mein Gesamtportfolio passt. Wer jetzt sagt, sein ganzes Geld in Immobilien steckt, keine Rücklagen hat und dann aber trotzdem auf schnelle Gewinne hofft, der ist sicherlich bei dem Thema Reiz, bei ETFs und Anlagen auf jeden Fall besser aufgehoben. Mein Fazit wäre so ein bisschen, Immobilien ist natürlich ganz was Besonderes. Also wenn man das hat, ist schon ein fantastischer Baustein sozusagen in seinem Portfolio. Und ich glaube, jeder, der eine Immobilie besitzt in der richtigen Lage, kann das aktiv nutzen, um sein Portfolio aufzubauen, um auch zu schauen, wie kann ich das in meiner Zukunft, wie kann ich vielleicht da später meine Pflegeform bezahlen oder kann das meinen Alterssitz machen, ist das schon ein Riesenpfund, wenn man sowas im Depot haben kann. Aber letztendlich geht es auch da wieder, die Mischung macht's und ein ganz, ganz kühler Kopf bei der Entscheidung.
Absolut. Und man kann sich auch mal rechts und links informieren. Also es gibt ja ganz, ganz viele Themen. Der Flo hat ja jetzt schon einiges angeschnitten und man kann sich ein Stück Wald kaufen und da irgendwie mit spekulieren sozusagen oder auf die Umsätze über Holz setzen. Ich glaube, da kommt nicht allzu viel rein. Man kann erstmal sagen, ja, ich will jetzt noch nicht bauen oder ich will jetzt nichts kaufen, aber man kann ja mal gucken, ob man schon ein Stück Bauland hat, dass man sich dann schon mal vorher sichert. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wir können die gar nicht alle abdecken. Ich bin mal gespannt, wenn wir nochmal einen Experten dazu holen, was der oder die dazu sagt. Es ist einfach ein spannendes Thema und das Ding ist, das ist was, was wirklich immer da ist und was bleibt und was, sage ich mal, auch so ein bisschen Ruhe reinbringt ins System.
Ben, du hast uns, nachdem wir beim letzten Mal, glaube ich, keinen hatten, mal wieder ein Espresso mitgebracht, der aber thematisch auch schon zum Thema Immobilien passt.
Genau. Es geht heute mal nach Großbritannien. Und ich habe mir mal gedacht, wenn man Immobilien investieren möchte, was langfristig ist, neben unseren klassischen Realty, die monatlich ausschütten, habe ich mir heute mal ein anderes Thema vorgenommen und das ist Krankenhäuser. Weil Großbritannien hatte in diesem Jahr eine große Krankenhausreform. Die sind dabei, ihre Infrastruktur zur Grundversorgung in Großbritannien zu modernisieren. Und da gibt es ein Unternehmen, welches ein sehr, sehr großer Nutznießer davon ist. Und das ist Primary Health Properties, kurz PHP. Primary Health Properties ist also ein klassischer REIT, so wie Realty und die anderen. Nur, dass die halt darauf spezialisiert sind in Krankenhäuser und in Infrastruktur für medizinische Unternehmen. Sie haben, wie gesagt, gerade einen großen Deal mit der britischen Regierung abgeschlossen, dass sie in den, da gibt es so auch wie bei uns Bundesländer und Regionen und dort gibt es so ein Mindestmaß an Abdeckung an Krankenhäusern für ambulante Behandlung und sie haben da den größten Vertrag mitbekommen. Deswegen ist es langfristig ein sehr, 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 sehr guter Deal. Auf der anderen Seite finde ich sie sehr, sehr spannend als Dividendeninvestor, weil sie seit 29 Jahren die Dividende kontinuierlich gesteigert haben. Also in dem Sinne ein richtig heißer Espresso. Und jetzt auf die Frage hin, warum sollte man jetzt einsteigen, wenn man sich den Aktienkurs gerade anguckt? Der ist gerade in letzter Zeit gut gefallen, um 30%. Aber das Unternehmen macht 50% Gewinn. Und gleichzeitig sind die Umsätze und Gewinne in den letzten 15 Jahren immer wieder gestiegen. Also jetzt nicht massiv um 50-60%, sondern immer 3-5%. Das Unternehmen ist sehr, sehr gut aufgestellt und die Verschuldungsquote ist sehr gering. Der Aktienkurs ist wegen dieser Umstrukturierung in den Großbritannien und wie es dort mit dem Ganzen, also ich glaube, jedes Land hat gerade so ein bisschen Struggle mit Gesundheit und Krankenversicherung und Co. ist nach unten gegangen. Also sie ist gerade günstig zu kaufen. Wer also eine schöne REIT-Aktie sucht, die günstig im Einkauf ist und die 7% Dividende bei quartalsweiser Ausschüttung ist bei Primary Health Properties wirklich sehr, sehr gut aufgehoben.
Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Carsten, gibt es denn schon mal einen Ausblick, mit was weitergeht im Kapitalcafé?
Oh ja, also wir haben tatsächlich noch spannende Gäste, die wir schon in der Tasche haben sozusagen. Also wir haben den CEO und Mitgründer von Timeless. Das ist eine App, wo man in praktisch, er hat es so genannt, oder es ist auch so, tokenisierte Sachwerte, so Sammlerwerte investieren kann. Also da kann man dann in einen Teil von einem Porsche 911 von 1969 investieren. Also die teilen das dann halt so ein kleines Stückchen auf und dann ist man ein Tausendstel Anteil Eigner von diesem Porsche und wenn der verkauft wird, kriegt man eben Investment. Sehr, sehr spannend. Wir haben mit Dominik gesprochen, der ist selber Investor und hat sein Portfolio auf Wikifolio. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und in unseren Anlageformen wollen wir uns als nächstes an das Thema Krypto wagen und sind schon sehr gespannt, was der Ben uns dazu zu erzählen hat.
In diesem Sinne, folgt uns gerne auch auf unseren sozialen Kanälen, auf LinkedIn, auf YouTube, auf Instagram. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ihr merkt, wir haben bis Weihnachten noch einiges vor. In diesem Sinne, gute Woche.